Ladies and Genitals, wir sind hier mal wieder auf St. Pauli. Ich mit meinem, letztes Mal hat er gesagt, ich bin fast sein bester Freund. Ich möchte heute sagen, mein Bruder.
Oh, Digga, schön.
Das ist besser.
Hat doch so ein bisschen Rockerclub-Vibes.
Bruder.
Mein Bruder.
Ja, das ist so richtig. Ja. Werner. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viel du heute auf dem Zettel hast. Ich habe eigentlich nur eine Sache, weil ich habe einen ganz abgefahrenen Traum gehabt letzte Nacht.
Okay.
Von dem ich dir gern berichten würde.
Ja.
Aber erstmal möchte ich wissen, wie geht es dir?
Ich habe sehr, sehr viel heute.
Wo erreiche ich dich?
ja, in der Kemenate. Ich muss mich erstmal auch nochmal hier vor Zeugen entschuldigen. Ich bin eigentlich ein sehr pünktlicher Typ. Ich bin heute fast 25 Minuten zu spät. Ich weiß nicht, ob es an meinem Auto liegt. Ich fahre tatsächlich mit einem alten Fiat Cinquecento gerade durch die Stadt.
Ich glaube, diesen Ausdruck habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gehört. Mhm.
Weil ich, Digga, einen unfassbaren Unfall hatte mit meinem Auto.
Echt?
Richtig in Billstedt. Ich weiß nicht, kennst du Billstedt, wenn du, was sind so Gegenden, da treibst du dich wahrscheinlich gar nicht rum, ne?
Digga, da wo du probst, da habe ich schon geprobt, da warst du noch nicht mal flüssig.
Okay, cool, ja. Jo, herrlich, jo, geiler Spruch.
Und wir haben unser Lager ganz unweit von eurem Proberaum, nur eine Straße weiter.
Okay,
also, ja.
Da weißt du ja, die Brücke, du kommst von der B5 runter, Leute, Billstedt ist so ein bisschen, nicht außerhalb, ist schon noch Hamburg, aber du fährst halt über so eine Schnellstraße, die in der Stadt ist und fährst ab. Und ich bin dann hinter einem Typen auch abgebogen auf die Brücke und wollte links an dem vorbei und der zieht über zwei Spuren, macht den U-Turn, will nach Billstedt rein.
Ah, der Klassiker, geil.
Ey, und ich noch voll in die Eisen.
Also du bist nicht schuld.
Ich bin nicht schuld. Ja, war auch ganz niedlich, es war so ein Handwerker und seine Frau und sie so, Mensch, wäre ich mal gefahren, das ist nämlich auch mein Auto.
Aber nur Blech, ja?
Nur Blech, okay. Aber doll Blech.
Ja, fuck, ey.
Und ich bin ausgestiegen und ich so, fuck, weil ich hatte Probe, Diggi, und also es gibt ja Leute, denen geht voll einer ab, wenn sie wissen, oh, jetzt kann ich erstmal schön, ne?
Ich weiß schon, richtig schön Auto saniert.
Ich weiß schon, wo ich, wie viel ich dafür bekomme und ich weiß schon, wie viel, wo ich das günstig reparieren lasse und so weiter und ich hole mir auch noch einen Mietwagen für die Zeit.
Ich hasse sowas.
Boah. Und für mich war nur dieses, Bro, ich habe gerade gar keine Zeit und gar keinen Nervkram und ich so, fuck, Mann, Digga, guck doch, und er war voll eingeschüchtert und dann meinte ich so, fuck, alles gut, passiert und so, und dann Polizei gerufen, was du ja gar nicht mehr musst eigentlich, aber ich dachte so,
das klingt gut, wenn du da rumfummelst.
Das ist so ein Dollar Schaden. Ich rufe die lieber, aber zur gleichen Zeit ist die Moorfleter Straße runter, das war dieser Freitag, ist ein Fahrradfahrer überfahren worden von einem Laster. Und du hast die ganze Zeit Polizei vorbeifahren sehen und keiner ist gekommen. Und dann habe ich nach einer Stunde die Polizei nochmal angerufen und die meinten, ja, eigentlich müssen wir gar nicht da sein, wenn ihr euch ausgetauscht habt. Und dann habe ich den Herrn.
Ja, wenn die Schuldfrage klar ist.
Habe ich den Herrn ganz nett gefragt, ob er denn noch einmal. Ich meinte so, ja, jetzt sagst du natürlich, gibst es zu auch, aber später dann vielleicht nicht mehr, würdest du ein Video machen. Das hat er dann gemacht.
Fotos gemacht vom Auto.
Das sowieso. Und ja, so wie es aussieht, übersteigt leider der Schaden den Restwert meines Autos.
Echt? Weil das ist ja eine geile Karre. Ich kenne die ja. Und die ist ja auch gar nicht so alt. So. Nee, aber das ist so ein fetter Schaden.
Es ist ein Dollarschaden und ich war dann jetzt auch ein bisschen irritiert.
Dann fahren wir nicht mehr das Gleiche.
Nee, aber ich werde natürlich das... weil wir
es sei denn, ich hole mir ein Cinquecento.
Wir drehen jetzt ein neues Video und da will ich natürlich das mein altes, zerbeultes Auto noch jetzt für eine Performance auf jeden Fall ausschlachten.
Aber was machst du damit jetzt irgendwie?
Ich muss mal gucken.
Verkaufen, Restwert?
Ich hatte einen Gutachter da und jetzt geht das seinen Weg. Meine Mutter hatte ja gerade eine Hüft-OP, deswegen sie kann nicht Auto fahren. Das war dann ganz gut, da habe ich ihren Cinquecento jetzt. Und mal gucken. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir vielleicht ein Auto lease und auch ein E-Auto einfach. Dann ziehe ich vielleicht
Tesla.
dann ziehe ich jetzt vielleicht auch noch um, Digi, auch ein bisschen in einen anderen Stadt.
Hat das geklappt mit Fuerteventura?
Wieso Fuerteventura? Ich wollte doch nach Malta, Digga, und Zypern. Zypern. Nee, cool. Und dann ist eine Sache passiert und das wollte ich mit dir mal beschnacken. Ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber Es ist tatsächlich eine Sache, die wirklich im engsten Kreis gerade passiert ist und die mich schon irgendwie ein Stück weit, merke ich, dass die mich triggert aus verschiedenen Aspekten heraus. Und das wollte ich einfach mal mit dir, wollte ich mal meine Gedanken und vielleicht, ja, also unbedingt deine Gedanken dazu durchgehen.
Die Aufnahme ist aus, wir können ganz unter uns sprechen.
Ah, okay, gut. Nee, das ist ja etwas, ich glaube, dass das auch, dass wir nicht oder ich nicht der Einzige bin, den das irgendwie triggert. Und zwar geht es darum, dass wirklich im engen Kreis ein Familienvater sich das Leben genommen hat und ein Kind zurücklässt und eine Frau und so gegangen ist, dass er jetzt auch gerade nicht auffindbar ist. Und es ist ziemlich sicher, dass er gegangen ist. Und ich merke, dass da so viele, auch bei denen, die sozusagen bleiben, so viele verschiedene Gefühle sind. Ne? Auf der einen Seite ist da erstmal dieser Verlust, ne, einer Person. Dann spielt damit rein, was krasses ist, selbst Vorwürfe machen. Warum war ich nicht nett genug? War ich, also weißt du, ne, hätte ich es verhindern können? Warum habe ich es nicht gesehen? Und gleichzeitig natürlich auch Wut. Mhm. Wie kannst du uns so zurücklassen? So, einfach so, ohne auch irgendwie, einfach so. Und gleichzeitig, und das fand ich ganz, ganz süß, hat dann meine Mutter auch gesagt, so, ich hoffe, dass die ihm auch verzeihen können und auch wissen, dass es nicht um sie geht in dieser Sache, dass er wahrscheinlich so gekämpft hat. Und gleichzeitig kann ich als jemand, ich bin auch in meinem Leben zweimal, würde ich behaupten, echt durch auch sehr, sehr tiefe Täler gegangen. Es war jetzt bei mir niemals so, dass das für mich eine Option gewesen wäre. Aber es ging mir sehr, 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 sehr schlecht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, mich ein bisschen reinversetzen zu können, wenn es so dunkel um dich rum ist. Und wenn, egal was jemand sagt von außen, du das gar nicht mehr zulassen kannst, sondern nur in dieser inneren Todesspirale bist. Und ein Stück weit kann ich mir vorstellen, wie es der Person gegangen sein muss, was für eine Hölle sie durchlaufen sein muss. Und irgendwie, und das meinte auch meine Mutter, und so, dann den Freitod zu wählen, das braucht auch Mut. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Das braucht ja auch Mut, zu etwas zu machen, wo du weißt, ich töte mich jetzt damit.
So. Also man weiß es nicht 100%, also er ist einfach weg, ja? Aber es gibt keine Leiche.
Nee, aber es ist ziemlich sicher. Okay. Ich will nicht zu, naja, weil ich will da auch niemanden jetzt
Nein, ich wollte nur
auf den Schlips treten, und das ist eh schon sehr sehr intim. Ich merke nur, dass ich, seit diese Nachricht gekommen ist, also es ist mir natürlich besonders auch für die anderen einfach extrem leid tut und ich extrem mitfühle und irgendwie mir gar nicht ausmalen will, was für ein Wahnsinn da gerade herrscht. So, ne? Und was für Zustände die gerade durchleben. Und gleichzeitig merke ich in mir so eine Unruhe, weil ich in diesem Unglück, was er sozusagen gespürt haben muss, ein Teil von mir auch wiedererkenne. So. Und es mich irgendwie triggert, weißt du? Irgendwas köchelt es an mir an. So. Und ich würde gerne einfach mal von dir wissen, was für Gedanken du dazu hast.
Also erstmal ist es ganz abgefahren, weil ich hatte jetzt weniger direkt, aber in den letzten 2 Wochen auch mit einem Todesfall zu tun, aber Krebs halt.
Oh ja.
Und zwar so von 4 Wochen Diagnose bis Ende, also oh, oder sechs oder so,
krass,
so völlig so. Also deshalb krass so, dass du sowas erzählst, auch wenn es bei dir, wie ich das so raushöre, näher ist als bei mir. Aber diese, also was du da sagst, das triggert in mir so ganz, ganz viele Sachen. Also zum einen natürlich ganz viel Verständnis auf jeder Seite. Aber was mich daran sofort so fertig macht, deshalb war das auch so meine erste Nachfrage, so wie sicher ist das? Dass ich immer so denke, krass, also wenn du hinterblieben bist und du sagst, es ist 99,9%, aber du klammerst dich vielleicht doch an diese 0,1%.
Ja, ja.
Wenn es keine...
Das kommt kein, auch noch,
genau, kein toten Körper gibt.
Die Unsicherheit ist auch noch, kommt auch noch dazu.
Genau, und das ist so etwas, wo ich denke, man, wie gesagt, ich war auch schon in Phasen, mir hätte der Mut gefehlt, das zu machen, und ich bin noch nicht so der Typ dafür. Ich bin immer so eher der, ich kämpfe mich da jetzt durch. Ja. Ich weiß nicht, was passieren müsste, dass ich das wirklich mache, keine Ahnung. Todkrank, sterbenskrank, Familie tot, also wirklich keine Hoffnung mehr, was weiß ich so. Aber und ich immer so denke, fuck, es ist vielleicht kann man sich dazu wenig reinversetzen, aber ich mir denke, warum nicht irgendeine Form von Abschiedsbrief, eine Form von Versicherung, dass es vorbei ist, ein toter Körper, oder und eine Begründung zu wissen, warum. Weil egal, wie sehr die Hinterbliebenen verstehen, was vielleicht los war, dass so ein Brief irgendwie helfen kann. Weil ich glaube, dass was du hinterlässt mit dieser offenen, also diese offenen Fragen, die werden alle anderen aus der Familie, gerade Kinder, bis an ihr Lebensende und begleiten. Das ist etwas, halt das triggert mich.
Voll.
Bei allem Verständnis, weil das zu tun, wenn das so der letzte Ausweg ist und dir vielleicht sogar, wie gesagt, du so verzweifelt bist, dass du nicht mehr in der Lage bist, einen Abschiedsbrief zu machen, weil du Angst hast, weil du es nicht mehr siehst oder weil du in einer Situation bist, die du und ich uns vielleicht ein bisschen ausmalen können, aber gar nicht wirklich nachvollziehen können. Das triggert mich, das sind meine ersten Gedanken. Sicherheit schaffen. Ich finde, ganz kurz, letzter Satz dazu, ich finde bei jeder Sache, auch bei einer Trennung, bei egal ob es von Freundschaft ist oder eine Liebesbeziehung oder irgendwas, ich kann mit jeder unangenehmen Wahrheit besser arbeiten als mit einer Ungewissheit. Und das ist das, was mich als erstes triggert.
100%. Und es ist eine Person, die da auch sehr nah ist, hat das so schön gesagt, so, ich kann das total, er ist ein erwachsener Mensch und kann das, er trifft diese Entscheidung für sich und ich kann das akzeptieren. Aber für das Kind, was hinterlassen wird, du fühlst dich verlassen.
Ja.
Ne? Das macht dir ganz viel mit dir. Ich bin verlassen worden.
Und Kinder klammern sich aber noch mehr an die Hoffnung von diesen 0,1%.
Genau. Und bin ich es nicht wert? So, ja. Also weißt du, keine Ahnung, ich hoffe, dass all diese Gedanken, dass das geschafft oder dass das geschafft wird, dass das Kind das gut einordnen kann und versteht, ey, das ist, Depression ist eine Krankheit.
Ja.
So, es ist eine Krankheit und vielleicht ist der Suizid wie so das Endstadium dieser Krankheit, weißt du, vor eines Krebs zum Beispiel. Und es ist eine ganz, ganz schlimme Krankheit und alles, was da passiert, da hast du als Person, egal wie nah du stehst, du hast keinen Zugriff.
Ja.
Ne? Und ja, ich es war gerade so krass, ich habe einfach von Rolf Zukowski gerade auf der Fahrt hierhin, so wir sind gemeinsam unterwegs gehört. Und dann bin ich am Hospiz vorbeigefahren, wo mein Papa gestorben ist. Mhm. Und irgendwie war das so gerade ein Moment, Digga, wo ich mir echt ein Tränchen wegwischen musste, weil ich dachte so, also Verlust und Leben kommt und Leben geht, sind so die natürlichsten Sachen so, ne? Aber
auf der anderen
Seite,
halt, ne?
Nein, und auf der anderen Seite ist Gemeinschaft und Menschen, die wir lieben, halt doch irgendwie auch das Größte und das Allerwichtigste so. Und da hatte ich richtig so einen kleinen Emo-Moment, weil ich dachte so, ja, es ist so, es ist natürlich nicht so, aber es fühlt sich dann manchmal so, und das ist jetzt total überspitzt gesagt, an so sinnlos unsere Existenz auch an, weil ich denke, ja, es gehen ja eh alle irgendwann. Und ich ja auch.
Ja, ja, das ist,
weißt du, was ich meine?
Wenn man das darauf runterbricht, warum muss ich jetzt lecker essen gehen, wir sind eh alle tot. Warum muss ich jetzt das machen, wir sind eh,
ja.
Also warum muss ich jetzt dem helfen, wir sind eh irgendwann alle. Ich verstehe, was du meinst.
Nee, das ist, ich weiß gar nicht, warum soll ich irgendwie.
Total existenzialistisch.
Ja, einfach, dass ich halt denke, so. Auf der anderen Seite, ne, dieses Leben hier, es ist so das allergrößte Wunder und ey, mach aus der Zeit einfach das Allerbeste und dann sehe ich das halt und auch wie Leute irgendwie aus zum Teil auch total subjektiv gefühlten Existenzängsten, die gar nicht da sind oder dem Gefühl irgendwie einen Schein darstellen zu müssen vom ich bin der, also jetzt Beispiel jetzt, der starke Familien-Daddy, weißt du, und ich bin erfolgreich und alle können sich auf mir an mir hochziehen und ich ernähre alle und dann oft, oder sind das dann auch die Leute, die dann auf einmal zerbrechen, weil sie dem nicht mehr gerecht werden können, so, weißt du, und diese Anspruchshaltung, die man irgendwie, von der man das Gefühl hat, die Welt hat sie an einen und oft haben sie das gar nicht. Weißt du, die Welt oder die Menschen um einen rum. Und das macht Leute halt so fertig und ich glaube, dass unsere Gesellschaft natürlich heute auch total darauf ausgelegt ist. Ne? Also alle sind auf den Social Media Plattformen und versuchen etwas darzustellen, was sie im Leben nicht sind.
Naja, gerade Leute mit Versagensängsten, die häufig mit Depressionen zusammen haben, werden natürlich von sowas total getriggert, von den ganzen Winner-Profilen auf Social Media. Und eigentlich ja jedes Profil, haben wir auch schon drüber gesprochen, darauf ausgelegt ist, mehr Schein als sein, larger than life. Also kaum einer stellt sein Leben beschissener dar, als es ist, sondern immer geiler. Das triggert das. Aber ich hänge da gerade auch noch ein bisschen fest in dieser Schleife, weil ich wieder an den Radfahrer auch nochmal denken muss, wo du sagst, du hast den Unfall und da wurde ein Radfahrer überfahren.
Yeah.
Und das ist auch eine Katastrophe, wenn sowas einer Familie passiert. Der kann auch Familienvater gewesen sein. Aber ich glaube letztendlich, dass man als Hinterbliebene sowas, egal wie schockierend und radikal das ist, das besser verkraften kann, als wenn ein geliebter Mensch geht ohne Abschied.
Es hat auch immer etwas von einem Kriminalfall.
Ja.
Person gegangen, aha, warum, was waren die Motive, jetzt genau das in dem Moment zu machen? Da und da wurde das und das von der Person gefunden.
Mhm.
Also, ne, es war wirklich, es hat halt etwas anderes, als wie du sagst, hey, das ist mein Vater, ne, gefühlt ist er immer noch zu jung, aber er ist jetzt halt 69 und er hat schlimmen Krebs und er stirbt jetzt. Das ist trotzdem, irgendwie fühlt es sich, wie du sagst, nach dem Lauf der Dinge an. Es bleibt das Loch, das es reißt und so weiter und so fort. Aber ja, das andere ist halt irgendwie auch ein Kriminalfall und es ist ein, ja, es ist ja ein Mord an sich selbst.
Ich wollte gerade sagen,
also verstehst du, es ist ein Mord
an sich. Es heißt ja selbst Mord eigentlich, ja. Und Mord ist strafbar und ich glaube tatsächlich sogar, das ist ganz absurd eigentlich, dass selbst Mord theoretisch strafbar, ja.
Bei den Christen auf jeden Fall.
Ist, genau. Deshalb, haben wir schon mal über Euthanasie geredet? Haben wir schon mal über Sterbehilfe diskutiert?
Tatsächlich noch nicht.
Weil das ist eins meiner Langzeitthemen, die ich hier habe, ist eins, was ich immer nicht so aufmache, weil ich denke so, und also du hast gerade deinen Vater angesprochen, ich wollte es eigentlich rauslassen, aber du hast diese Erfahrung gemacht. Ich habe jetzt gerade bei Bekannten auch gerade gesehen, wie gesagt, vor ein paar Wochen Diagnose bis tot. Bist du pro Euthanasie?
Absolut.
Ja, ich auch.
Also Digi, ich in der Schweiz.
Du als Schweizer, wie gesagt, du hast ja noch einen Vorteil.
Also für mich ist klar, ab dem Moment, wo ich nicht mehr die Kontrolle über mein Leben habe, also ab dem Moment, wo ich, ne, also es gibt ja Leute, die,
also wo man nur noch vegetiert eigentlich,
die schlimme Krankheiten im Endstadium haben und einfach nur noch ein Pflegefall sind, das, also da würde ich, da habe ich das Gefühl, dass ich mir meine Würde erhalten möchte, dass ich rechtzeitig dann sagen würde, so, ey, hör zu, ich liebe euch über alles Euch alle.
Aber ich, mein Leben besteht nur noch aus Schmerzen.
Aber ich, ja, und es, ich bin nur noch ein Pflegefall. Ja. Ich liege rum und ich weiß, ihr empfindet das wahrscheinlich nicht so oder wollt es nicht zugeben, aber ich falle euch allen zur Last. Hm. Und das möchte ich nicht. Und deswegen möchte ich einfach in Würde auch gehen und es hat nichts mit euch zu tun und so weiter und so fort. Aber ich bin da absolut für.
Was halt schwierig ist, ich bin da auch total für, wie legst du diese Grenzen fest? Also nicht umsonst wird jemand, der sagt, er möchte eine Geschlechtsumwandlung machen, kann nicht zum Hausarzt gehen und sagt, hier ist die Überweisung, zack, schnipp, schnapp, Nachmittag, fertig. So, da wird genau hingeschaut. Das wird, ist vielleicht teilweise wird es den Betroffenen auch ein bisschen zu schwer gemacht, aber es ist ein Prozess, wo man das genau prüfen sollte. Es ist ein Schritt, der teilweise irreversibel ist und eine Selbsttötung ist noch irreversibler.
Ja, das ist ultimative.
Genau, und da kommt jetzt so ein Punkt, gerade vom Fall gelesen vor ein paar Wochen, da hat ein Vater, anders gesagt, eine Frau, ich glaube England war das, die war Opfer einer Gruppenvergewaltigung, ist daraufhin in eine unglaublich schwere Depression verfallen, nachvollziehbarerweise, völlig traumatisiert und wollte nicht mehr leben und hat darum gekämpft, Sterbehilfe zu bekommen. Ich weiß nicht, ob es in der Schweiz oder sonst wo oder Niederlande irgendwas. Auf jeden Fall hat sie das dann bewilligt bekommen und dann ist ihr Vater dagegen vorgegangen und hat das 2 Jahre aufgehalten. Und dann hat es aber letztendlich für sie geklappt. So, jetzt schlagen hier ein paar Seelen in meiner Brust.
Voll, ey.
Weil ich denke so, ja, ich kann das verstehen. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie das sein muss, dass du Opfer von einer Gruppenvergewaltigung bist und danach einfach nie wieder auf irgendeine Bahn kommst.
Das ist fast schlimmer als Tod.
Ja, dann bist du aber ein Vater, der sein Kind sieht. Jetzt kommt aber noch etwas dazu, was in mir radikal einen Trigger auslöst. Dieser Vater war ganz fundamentalistischer, bibeltreuer Christ.
Ja.
Das heißt, die Motive des Vaters, es wurde nicht in dem Artikel nicht genau behandelt, aber ich mutmaße jetzt einfach, waren vielleicht nicht nur elterliche Liebe, sondern auch
christlicher Natur.
Genau, du kommst in die Hölle, wenn du es machst oder bla bla oder das ist nicht so. Aber trotzdem, ich kann alle Seiten verstehen und ich fand das so krass, der hat 2 Jahre lang gerichtlich versucht, dass seine Tochter nicht sterben darf. Sie hat es dann letztendlich geschafft. So, da kann man jetzt 10 Stunden lang drüber diskutieren. Aber es ist...
Ey, also, ich glaube, man redet ja auch davon, also gerade im boah, ey, harte Kost bis jetzt hier heute.
Ja, ja. Ne? Leute, ich wollte auch, eigentlich mit was vollen Netten anfangen.
Ja, ja, wir switchen auch gleich mal ein bisschen in einen anderen Vibe, aber das ist ja, glaube ich, etwas, was diesen Podcast auch ausmacht, dass wir hier relativ unvorbereitet und mit dem, was uns gerade diesen Tag über beschäftigt, irgendwie ankommen.
Und ganz die Leute, die deine Musik hören, die meine Musik hören, viele davon sind welche, die nicht strahlend durchs Leben gehen, sondern ja, Musik als Zuflucht
das
sehen.
Das glaube ich auch.
Und ich glaube, wenn du und ich über sowas sprechen, ist das vielleicht für viele auch eher hilfreich als deprimierend, hoffe ich zumindest.
Ja, nee, und genau, also man sagt ja, dass Menschen, die suizidal sind, dass es tatsächlich immer nur ein Fenster gibt, in dem sie auch wirklich bereit sind, das zu tun. Ne? Und das
genau,
oft, wenn dieses
Fenster... Vorher ist das vielleicht ein Aufmerksamkeitsschrei oder...
Ich weiß nicht, also du spielst mit dem Gedanken...
Ist das nicht abwertend gemeint, aber kann auch...
Genau, aber sein, wenn dieses Fenster sozusagen wieder verschlossen ist, dann bist du auch gar nicht bereit und... Das denke ich, das ist so wahnsinnig. Und deswegen kann ich natürlich auch den Vater, was auch immer jetzt, ob das jetzt wirklich diese christlichen Motive waren von ich will nicht die Schande über meine Familie bringen oder
genau,
meine
Tochter
soll nicht verflucht werden oder keine Ahnung. Aber der Gedanke so, ey.
Du kommst in die Hölle, ne? Wenn du dich selbst tötest, kommst du in die Hölle.
Also vielleicht kommst du da raus. Vielleicht vergeht dieses Gefühl, was du jetzt hast. Und ich versuche das so lange rauszuzögern, dass vielleicht in dir etwas geschieht, dass du sagst. Und insofern finde ich natürlich, ja, sie hätte früher erlöst werden können. Auf der anderen Seite ist es irgendwie auch immer wert, für Leben zu kämpfen, ne? Und wenn ich mir vorstelle, dass es meinem Kind so geht oder sowas passiert ist, die ich mit Haut und Haaren und allem, was ich hab dafür kämpfen, dass sie da irgendwie den Wunsch entwickelt, weiterzuleben. Ne? Und das denke ich dann halt. Also du bist irgendwie, du gehst los zu Hause und bist an dem Punkt gerade ganz, ganz tief, dass du sagst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, jetzt bringe ich es zu Ende. Und da gibt es ja diese Geschichten und dann triffst du diesen einen Kollegen, den du lange nicht gesehen hast, der sagt, ey, wie geht's? Mensch, ey, lang nicht
gesehen. Und das holt dich aus dem Fenster wieder raus.
Lang nicht gesehen. Mhm. Ey, weißt du was, am Wochenende ist hier das und das Fußballspiel. Ich hab gesagt, hast du Lust mitzukommen? Verstehst du? Und auf einmal hat so eine ganz kleine Geste, und ich meine, wir kennen es doch selber, du hast einen scheiß Tag, es ist, du bist richtig schlecht drauf, gestresst oder traurig oder was auch immer, und dann hast du diese eine völlig random Begegnung mit irgendeiner Person, die kurz dein Herz so erhält, ein Lächeln.
Ein Lächeln macht einen Mensch auf einmal wunderschön.
So.
Und so, hey. Und löst in dir selber auch auf einmal was aus. Ja,
so. Es ist so. Und es ist so krass. Und da denke ich halt dann immer so, ja, am Ende ist dieser ganze Erfolgsdruck, den Leute oft haben und dieses Gefallen wollen. Und ich habe das Gefühl, das und das sind die Ansprüche an mich und dem muss ich gerecht werden. Das ist alles gar nichts. Das Einzige, was zählt, sind einfach menschliche Kontakte und Menschen, die einen so nehmen, wie man ist und die einen so akzeptieren, vor dem man nicht irgendwie das Gefühl haben muss, sich als etwas darzustellen oder als Gewinnertyp oder was auch immer. Und ja, das ist, ich glaube am Ende, das musste ich eben auch denken, dieses Leben ist doch echt so ein riesiges Wunder, keine Ahnung, ne? Ich gehöre nicht zu Fraktionen, ich wünschte, es wäre so, aber die irgendwie groß glaubt, dass die Seele weiter wandert und so.
Es ist eine schöne Vorstellung, ich habe auch einen Song geschrieben, der heißt See You Soon, der sich genau mit diesem Wunsch, dass es so sein könnte, auseinandersetzt, ja. Dass es eben kein Farewell ist, sondern ein See You Soon. So.
Aber ich denke ich halt, ich glaube halt sehr biologisch,
ich auch.
Wir zerfallen. Und dann war es das. Und
das ist dieses I want to believe. Aber, ja. Aber.
Und da denke ich halt, dieser Moment, den wir hier haben, dieser große Würfelwurf im Spiel der Zeit und der Planeten und so. Und auf einmal ist man hier und hat eine Art von Wahrnehmung und ist da und hat das Gefühl zu leben. Es ist doch der Wahnsinn, Digga. Und egal, wie du nochmal vielleicht irgendwo auftauchst, das Moment der Wahrnehmung, das, was du jetzt gerade erlebst, das erlebst du nur dieses eine Mal und du wirst dich da wahrscheinlich nie mehr dran erinnern und das ist doch wert, drauf aufzupassen.
Ich hatte neulich diesen Moment, dieses so abgefahren, dass ich gerade überhaupt hier sitzen kann und über sowas in der Lage bin nachzudenken, in der Lais-Halle. Das ist nämlich einer meiner Lieblings-Astrophysiker, Brian Cox heißt der, der ist auf Tour gegangen, der macht da so einen Vortrag mit Video-Wall hinter sich, ja. und Musik und so weiter. Und erzählt halt, ne, also in der Basis erzählt halt genau davon, dass wir auch eben alle nur Sternstaub sind und ja. Also von der, von dem kleinsten subatomaren Partikel bis hin zum, ja, den unendlichen Weiten des Weltraums, quasi einmal so ein 2,5 Stunden Vortrag, ich stehe auf sowas.
Ja.
Und da saß ich auch und dachte, dass ich hier so in der Lage bin, überhaupt da so drüber nachzudenken, ist schon ein großes Wunder. Ich muss aber noch einmal, sorry, ich komme da auch gerade noch nicht raus, über Depression und Suizid nachdenken, weil eine Sache, die ganz häufig passiert, gerade bei Menschen, die das eben nicht nachvollziehen können. Und ich fange auch erst so langsam an, wirklich zu lernen, was Depression ist. Gerade durch zum Beispiel unseren Bassisten Klaas, der damit offen umgeht, dass er Depressionen hat.
Okay.
Das ist kein Geheimnis, warum er gerade nicht bei uns in der Band spielt, weil er Depressionen hat, weil er Zeit braucht zu heilen, weil er eben nicht in so eine Spirale durch diesen Druck reingeraten darf. Ja. Dass irgendwelche Sachen auf einmal fatal und final werden. Und deshalb auch ganz Markus Lanz-mäßig liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja.
Muss ich nochmal kurz drüber sprechen, dass viele, die das von außen sehen, gar nicht verstehen, dass Depression und Glück auch nichts mit Erfolg und Geld und Ruhm zu tun hat. Beispiel Chester Bennington, Linkin Park.
Ja.
Und ich bin da, ich kann da natürlich keine Interna verraten, aber ich weiß darüber inzwischen tatsächlich sehr, sehr viel, was mich nochmal so bewegt hat, wo du merkst, es ist Ruhm und Geld und der aller Erfolg der Welt ist kein Garant dafür. Denn Chester, der hatte noch eine andere Band, Dead by Sunrise, wo Leute mitgespielt haben, mit denen ich inzwischen sehr gut befreundet bin, mit denen wir auch viel auf Tour waren. Mhm. Sind ja diese ganze LA-Szene sind ja alle so LA-Szene miteinander connected.
Natürlich, Christian.
Nein, du, ich wollte nicht sagen, ich bin Vater.
Nein, für mich bist du der Vater der LA-Szene. Nein,
was soll das? Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich wollte damit kurz so sagen, von außen betrachtet, diese ganze LA-Szene, diese Mucke, ist ja alles
so. Nicht ganz von außen betrachtet. Als einer von einem aus der LA-Szene betrachtet.
Nein, so ist es wirklich gar nicht gemeint, das weißt
alles
du.
Alles gut.
Aber die sind ja alle so miteinander verbandelt. Und einer seiner besten Freunde, mit dem waren wir jetzt halt viel auf Tour.
Ja.
Und der hatte auch einfach Sachen erzählt, die ich natürlich so nicht wiedergeben kann, aber wo man einfach merkt, wie egal das ist, wie fett deine Autos sind und wie groß dein Haus und wie viel goldene Platten du hast, dass einfach Depression so in der Lage ist, dich einzunehmen, zu übermannen, eigentlich so Borg-mäßig, so, du wirst assimiliert, Widerstand ist zwecklos, Punkt.
Ja.
Und das ist einfach total krass. Und da fehlt häufig das Verständnis, wenn man dann sowas hört wie, hat sich hier wieder Chris Cornell oder wie auch immer, hat sich warum eigentlich, ey, der ist so ein erfolgreicher Mucker, so viel Geld, da muss er glücklich sein.
Ja, genau. Also, ich würde sagen, wir schließen das Thema mal ab, um unsere ZuhörerInnen nicht zu sehr so zu entlassen.
Ich habe witzigerweise die perfekte Überleitung in ein lustiges Thema, weil Depression. Wir haben einen Song mal geschrieben zusammen, Hallo Depression.
Stimmt,
vor ein paar Jahren.
Haben wir bis heute noch nicht.
Den wollten wir immer noch mal machen. Und ich habe heute Nacht davon geträumt, das ist kein Witz, das ist hier mein einziger Punkt, dass wir ein Video zu diesem Song gedreht
haben.
Nein. Ja.
Digga, hör auf.
Nein, und steht
im
hier.
Im Ernst?
Ich habe mein iPad nicht angefasst, da. Ja. Und der heißt halt Hallo Depression. Und ich dachte, vielleicht ist es jetzt einfach an der Zeit, weil wir sowieso Ende des Jahres so wieder einen Live-Podcast machen wollen.
Den mal zu machen.
20.12. glaube ich.
Ist das schon official?
Nee, aber
machen wir jetzt einfach.
Das ist zumindest der Plan.
Ja, okay.
Also ich denke, das wird was. Pass auf, der Traum war, und ich weiß gerade noch nicht warum, wir haben ein Video gedreht mit Martin. Und man hat uns nur so gesehen in so einer übelst clean, super happy Welt, so mit ganz weißen Zähnen und so gebräunt. Wir haben Tennis gespielt, wir haben Golf gespielt, wir haben so Voltigieren gemacht.
Da freue ich mich jetzt schon auf das Video, Digga.
Und der Song ist aber so dieses, ey, Hallo Depression, ich weiß auch noch, wie der sich anfühlt, weil die Mucke von dem Song ist eigentlich sehr happy, sehr uptempo.
Genau, es geht darum, dass man sagt so, ey, ich hab's mit diesen ganzen Glückssachen probiert. Aber man sagt ja, ne, die Melancholie zum Beispiel ist mein einziger Begleiter,
genau,
auf den ich mich immer verlassen konnte. Und das ist auch bei der Depression so, ich bin wieder bei dir. Finde ich, Digga, krass.
Und ich habe uns, hier steht, Traum, Swiss und Harmsong, Video, Tennis. Ich habe gestern Abend drüber nachgedacht, ich würde gerne mal wieder Tennis spielen. Ich finde Tennis ja geil. Ich finde die Leute immer scheiße, mit denen man in so einem Club ist. Aber es ist ein energetischer, geiler, schneller Sport. Ich habe als Kind Tennis gespielt.
Super Sport.
I love it. Und ich habe uns Tennis gespielt, in so richtig so weißen, kurzen Hosen, weißt du, diese ganz weißen Zähne, ganz gebräunt und schön. Das
gefällt
und
mir
reich.
Mit so reichen, schönen Menschen.
Es war Sonnenschein und
ist geil.
Golfplatz. Also ich sehe das Video schon.
Wahnsinn, ey, das ist witzig. Aber ey, erzähl doch mal, du warst jetzt auf Tour, ne? Wieder der zweite.
Ja, genau, wir hatten jetzt.
Blog, erzähl mal ein bisschen. Wo wart ihr? Wie war das? Was ging da?
Ey, kennst du das, wenn man von Tour kommt, dass dann alles so eine Erinnerung wird? Und dann fragst du, wo wart ihr? Und ich denke so, ich war, keine
ich war
Ahnung, ich guck
nicht
mal
zu
nach.
Hause.
Wo waren wir? Amsterdam, Paris, La Roche-sur-Yon, Toulouse, Madrid, Barcelona, Lyon.
Und was waren so die Highlights?
Ah, Paris war schon.
Echt?
Heavy. Also wenn Paris ist halt, also ich habe von Paris nichts gesehen, ne? Aber halt eine geile Venue, Élysée Montmartre heißt das, so eine super schöne Konzerthalle mit der abgefahrensten Bühne. Die Bühne wird runtergefahren, dass sie zur ebener Erde ist.
Geil.
Dann wird alles raufgerollt und aufgebaut und dann wird sie hochgefahren.
Geil.
Für die Crew natürlich.
Premium. Voll chillig, ja.
Und wir hatten da 1200, 1300 Leute.
Boah,
in Paris, Alter.
Bro.
Und ansonsten auch Frankreich alles ausverkauft. Alles so kleinere Clubs, 700er, 800er.
Geil.
Aber alles ausverkauft.
Geil.
Also so.
Und auch komisch, weil man denkt, die haben ja eigentlich so guten Geschmack, die Franzosen.
Ja, haben sie nicht.
Dass das so gut.
Die verstehen einfach nicht, wovon wir singen. Und, nee, ey, also das war schon geil.
Geil, Mann.
Also Frankreich ist echt so ein Hauptmarkt für uns. Wir machen dieses Jahr auch im Sommer 4 Festivals in Frankreich.
Geil. Und wie war Amsterdam?
Geil. Auch nicht viel gesehen, aber es war cool. Das war so, was waren da, 800, 900 Leute.
Das ist doch
aber
crazy, Mann.
Aber war halt auch so.
Gab's auch einen Flop auf Tour jetzt?
Ja, also ich habe dir ja gesagt, ein paar Sachen sind haarig. Letztendlich gab es tatsächlich keinen Flop. Selbst Barcelona waren dann auf 500. Das sind ja natürlich wenig, aber wir dachten, da kommen 200.
Ja, das ist gut.
Madrid waren auch 800, 900, das war gut. Aber die Spanien müssen wir auf Tour eigentlich nicht mehr einbauen. Also trotzdem verlieren wir einfach nur richtig, richtig, richtig viel Geld jeden
aber
Tag.
Trotz
dann lieber Festivals machen.
Ja, aber trotz alledem, Digi. Man hat irgendwann, hast du mal angefangen, Musik zu machen und Gitarre zu spielen und zu produzieren. Und gerade die Leute, die dich länger verfolgen, wissen ja auch wie lange du auch irgendetwas gemacht hast, was nichts gebracht hat und da schon volles Feuer reingepackt hast. Digi, und dann stehst du in Madrid vor 800 Leuten auf der Bühne. So,
also es ist für mich,
das ist so crazy.
Ich habe heute Morgen gerade die Vorverkaufszahlen wieder gecheckt. Du hast ja auch diese lustige Excel-Tabelle von Ludwig. Und ich gucke dann so und denke, Italien, wird auch langsam, aber trotzdem auch nur Geld verlieren. Wir spielen jetzt in Mailand am Wochenende. Und da kommen halt so 600 in so einem 1500er Laden und einfach nur Geld verlieren. Merch musst du nicht verkaufen, weil 22% Steuern für Italien, 25% Konzession für den Club, weil du darfst nicht selber Merch verkaufen. Oh, das müssen dürfen nur Italiener mit Gewerbeschein. 47% Konzession, vergiss es. Ich habe gerade kleine Flyer gemacht, die ich nachher im Copyshop ausdrucke und zerschneide und selber vor der Halle verteile, sag, sorry, bestellt bitte was und kauft nicht bei den Bootleg-Stores, weil da stehen illegale Merchverkäufer vor der Halle. So.
Kann man das nicht verbieten?
Das ist Mafia, Polizei kommt nicht. Echt? Also es ist wirklich Mafia, Polizei kommt nicht. Ich habe mir schon Baseballschläger eingepackt und rote Spraydosen gekauft und werde deren das ganze Merch, was sie verkaufen, rot ansprühen.
Echt?
Ja.
Oder würde ich Dings, Digga, da würde ich ein Video zu drehen.
Ja, natürlich, das machen wir Instagram live. Also sollten die da stehen, wirklich, machen wir das. Aber worüber ich nachgedacht habe, dachte ich so, krass, ey, du guckst heute Morgen die Vorverkaufszahlen und beschwerst dich darüber, dass 600 Leute in Mailand ein Rohrkrepierer sind und hast vor 10 Jahren in Bari gespielt vor 12 zahlenden Gästen oder 7. Aber trotzdem muss man sagen, damals vor den 12 zahlenden Gästen in Bari haben wir weniger Geld verloren. Es ist so absurd, als mit 600 Leuten in Mailand, weil wir fahren mit einem Truck und mit einem Nightliner und wir verlieren an dem Tag, kann ich ja sagen, keine Ahnung, 4.000 Euro oder 5. Das heißt,
die musst du woanders rausholen wieder.
Genau, wir sind so ein paar Leute in der Firma, in der Band. Das heißt, ich zahle quasi an dem Tag 1.000 Euro oder so, dass ich da spielen darf.
Ja.
Also völlig bescheuert. Klar holt man die woanders wieder raus.
Ja, aber das ist
Mischkalkulation, alles
also
gut.
Also 100%. Aber man, mach dir das mal bewusst, Chris. Es gibt einfach Leute irgendwo.
Wenn du Scheiße hören willst, du sagen.
Nee, irgendwo, es gibt einfach Leute irgendwo in Spanien. Und ist ja, das ist ja noch, also in Australien, in Südamerika gibt es Leute, die in diesen Ländern dann 3, 4, 5, 6 Stunden Fahrt auf sich nehmen.
Das ist geil.
Um dich und deine Jungs zocken zu sehen.
Mehr zum Teil. Überleg mal allein in Südamerika, wie groß die Scheiße ist. Wenn du in Brasilien spielst, Brasilien ist so groß wie Europa. Du bist ja in der Lage, 7 Stunden durch Brasilien zu fliegen.
Ja. Du musst wirklich du musst viel mehr dieses andere Gefühl zu. Aber ich kenne das. Ne? Man ist dann irgendwann so. Sobald das Hobby und die Musik und was auch immer man macht, natürlich auch Job wird, das sind natürlich auch immer Leute da, die einfach nüchtern Zahlen sehen.
Ja, und auch diese Angst vorm Krankwerden, weil ich einfach genau weiß, wenn ich jetzt krank werde und da gibt es keine Versicherung, die dann den Bus kurz mal bezahlt. Mhm. Und natürlich bezahlen wir unsere Crew trotzdem und so.
Ja.
Und das ist schon schräg, deshalb bin ich total froh, nach wie vor, und also es macht ihr ja auch so, dass man die wichtigen Entscheidungen, was die Musik betrifft, aus dem Herzen trifft, wie eine Hobbyband.
Ja.
Natürlich müssen wir uns um Zahlen kümmern, um Familie, über Brötchen verdienen, über Leben, bla bla bla. Und je älter man wird, umso mehr Verantwortungsgefühl hat man das auch und hat man da auch und denkt nicht, Rock'n'Roll, egal, geht schon. Aber unterm Strich, wenn ich euch so sehe, wenn wir Sachen produzieren oder ihr bei Vorproduktion seid, Proberaum Sachen macht, und das machen wir auch so, dass die wichtigen Entscheidungen, die werden getroffen, weil man darauf Bock hat und nicht, weil man sagt, das ist die beste Zahl oder
geile Mucke,
das beste Name-Dropping bei irgendeinem scheiß Feature oder
nein,
das
nein.
muss Bock machen.
Das muss man echt sagen, also das ist, glaube ich, die größte Qualität, die man sich behalten muss, dass man sagt, es ist für mich einfach immer noch das gleiche Gefühl beim Musikmachen wie als 15-jähriger Typ, der in der Küche seiner Eltern, als die nicht da waren, bekifft da sitzt, auf so eine mit Ami-Beats gebrannte CD
ja.
irgendwie Songs schreibt. So. Weißt du, das Gefühl ist, ist immer noch das Wichtigste. Und ich denke halt auch, am Ende darf man sich nicht zu sehr von diesen Zahlen und so weiter vereinnahmen lassen.
Dafür gibt es zum Glück ja Leute, die sich dann nur mit den Zahlen genau. beschäftigen, wie so ein Booker und so.
Genau, genau, aber die reden dann halt mit einem auch oft dementsprechend
ja,
darüber. Ja, hier sind die Zahlen nicht so gut und so weiter und so fort. Und man denkt so, ne, das darf man gar nicht zu sehr an sich ranlassen. So, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht. Ich habe im Moment auch das Gefühl, dass mir so das ganze Zahlending und so irgendwie nicht so wichtig ist. Und das wie so dieses die umgekehrte Psychologie.
Du lässt dir auch dein Auto bezahlen von anderen Leuten, ja, jetzt von nee, der Versicherung.
Das einfach rappelt gerade ja. alles so geil und alles läuft und man hat so das Gefühl, pff, ist doch easy. Und wahrscheinlich ist es mir auch so egal, weil es läuft, weißt du? Auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch andersrum.
Ich habe aber tatsächlich, muss ich sagen, mal wieder Bock, auch auf so eine Tour, wo du weißt, läuft halt. Weil jetzt ist immer dieses magische Wort Mischkalkulation. Mhm. Mal alles machen, was geht und gucken, was
endlos viel, Digga.
Genau, aber es war, wie vorletztes Mal also schon besprochen, einfach der Versuch, lass mal gucken, wo wir stehen. Was können wir reißen und wo sind wir scheiße. Aber ich habe auch mal wieder Bock auf so eine, lass einfach mal nur Deutschland machen. Nur Läden, wo du weißt, die kriegst du voll und einfach mal entspannt in so eine Tour gehen.
Wenn du so die Top 10 Städte weltweit.
Mhm. Vom also Feeling jetzt, her oder nee, Zahlen?
In Zahlen. Also wenn du jetzt sagst, so, Digga, wir sind jetzt mal weg, 3 Jahre.
Aha.
Wir machen jetzt, Digga, die erste Single, das sind Banger und wir gehen jetzt auf eine größtmögliche Comeback-Tour.
Mhm.
Und einfach, das sind so die 10 Städte, wo wir wissen, hier sind wir einfach am allergrößten überall. Welche Städte wären das?
Okay, abgefahrene Frage. Wahrscheinlich vergesse ich ein paar oder vertue mich. Ich fange mal mit Deutschland einfach an. Deutschland muss man eigentlich viel mehr nehmen, aber ich sag mal Hamburg, Köln, Leipzig,
ja.
Helsinki, London, Paris, Prag, Warschau, wie viel haben wir jetzt? 6, 7?
8, glaube ich.
Los Angeles, New York.
Digga.
Würde ich sagen.
Also weißt du, was ich meine? Das ist so eine ganz gute Kette. So.
Ja, stimmt. Ja.
So. Ist natürlich da auch wieder, die Tour würde sich gar nicht lohnen.
Nee.
Weil du halt so,
das Routing.
Das Routing ist einfach, würde dir jeder sagen, Bro, das ist die dümmste Idee der Welt. Also das Europa-Ding würde vielleicht noch irgendwie klappen.
Ja.
Aber dann die beiden Shows in New York.
Und wenn Ludwig das hört, der wird mich sofort anrufen nach der Folge sagen, nee, das sind gar nicht die 10 größten, das sind die 10, du hast dich völlig vertan.
Ja. Und aber New York und LA ist halt einfach so, es lohnt sich gar nicht darüber zu fliegen für diese beiden Shows.
Nee, vor allem allein die beiden
ja, aus der, so dazwischen. Am anderen Ende der jeweiligen Welt. So.
Ja. Ja, oh, Mexico City habe ich vergessen.
Okay.
Das ist...
Ja,
da brennt's
das ist auch. Ja auch da relativ, ist doch auch da USA, Amerika-mäßig.
Ja, Süd-USA.
Bist du doch schnell, Digga.
New Mexico.
Na, so, ja. Nee, das ist krass. Also,
aber was ist für Swiss und die anderen nach Hamburg, wenn du das mal rauscancelst, was wäre die Stadt, wo es am meisten brummt? Köln?
Ich glaube Köln, Digga.
Köln.
Würde ich behaupten.
Was ist das mit Köln? Köln ist also wirklich dieses, ist es die Feierlaune oder liegt es einfach, also was da im Rhein- und Ruhrgebiet ist, oder liegt es daran, dass einfach gefühlt Nordrhein-Westfalen eine Stadt ist, dass da einfach sich so viel bündelt?
Es ist komisch, auf der anderen Seite hast du zum Beispiel, obwohl es um die Ecke ist, auf Düsseldorf nicht so viel Druck wie auf Köln.
Nee.
Und das hängt damit zusammen, dass viele Kölner zum Beispiel sagen, nö, nach Düsseldorf fahre ich nicht. Andersrum ist es anders. Ne?
Mein Lieblings- Lokalpatriotismus ist das Beste überhaupt.
Ja, ja. Also ich weiß es nicht.
Oder hat vielleicht Köln einfach auch die geileren Hallen? Weil ich meine, man könnte ja auch anderthalb Stunden weiter nur in Dortmund spielen oder in Duisburg oder
Palladium
in Essen.
Palladium ist natürlich
oder
schon irgendwie auch ein geiler Laden.
Ja.
Also ich persönlich, wenn ich jetzt irgendwie so eine Tour, also es gibt jetzt zum Beispiel, wir spielen jetzt in 7 Monaten in Hannover.
Mhm.
Die ist jetzt, ich glaube, noch 60, 70 Tickets. Das ist ausverkauft.
Was macht ihr Dings hier? Wie heißt das?
Kapitol,
ja. Also 18?
16, glaube ich. Oder ja. 14, 15, irgendwie sowas. Und da ist dann halt auch jetzt die Überlegung so, okay, boah, vielleicht geht man das nächste Mal einfach in das nächste Ding. Mhm. Ne? Das wäre dann
Swiss Life Hall.
So, das wäre natürlich auch spannend. So, in Berlin haben wir jetzt auch zweimal relativ schnell irgendwie Huxleys. Dann machst du auf jeden Fall das nächste Mal Columbia Halle. In Hamburg, muss ich sagen, bin ich mit der Inselpark eigentlich ganz cool. Mhm.
Die werden wir auch wieder machen.
Ne?
Jetzt machen wir erstmal die große Freiheit zweimal, aber dann gehen wir auch mal wieder in den Inselpark.
Und dann würde ich genau, Kapitol würde ich erstmal, Palladium würde ich erstmal bleiben.
Da sind wir noch von weg. Wir machen jetzt Karlsberg voll. Aber
was
Palladium
auch ein geiler Laden ist übrigens.
Ist super geil, aber Palladium ist, der Step ist zu groß, braucht eigentlich einen Zwischenstep.
Also gibt's aber nicht, glaube ich.
Gibt's da eben nicht, das ist das Problem.
Na, also
ab wann sieht ein Palladium gut aus?
Also wir 2000? Haben das erste Mal Palladium gemacht mit 2,8.
Die Frage ist, und da sind wir wieder bei Zahlen, wo ist der Break-Even für euch da draußen? Der Break-Even heißt, ab wo verlieren nicht alle Geld?
Nee, da haben wir kein Geld verloren. Das war schon ganz gut. Und da ist halt unten geil.
Aber 2,8 machen wir eigentlich noch nicht.
So. Ja, und zum Beispiel in München, also in Dings, in Stuttgart gibt es so eine Zwischenhalle zum Beispiel, die ist ein bisschen größer.
Die müssen wir in Angriff nehmen, weil wir haben das LKI das zweite Mal ausverkauft.
Ja,
das heißt, eigentlich müssen wir.
Die Zughalle oder so. Wagenhalle.
Genau, und danach ist schon Porsche Arena.
Genau, so. Wagenhalle wäre jetzt das nächste, was man in Stuttgart mal macht. In Dings. In München kannst du das Zenit mal in antesten.
Da waren wir ja mit Feuerschwanz, aber wie gesagt, das war Co-Headliner.
Wie viele waren da?
Weiß ich nicht, 3,5, 4.
Sah das gut aus schon?
Ja. Und Swiss Life Hall waren auch 3 oder so. 3,5, das war super. Zahlen können jetzt auch völlig falsch sein, aber ich glaube so.
Ja, das sieht ja super aus. Das sieht ja schon gut aus. Also,
ist Tonhalle größer als?
Nee, Tonhalle ist so 2200, glaube ich.
Jetzt langweilen die Leute gerade da draußen.
Ja, das ist richtig ätzend. Ey Leute, es ist so rumgenördet unter Musikern. Aber ihr müsst mal, wenn ihr mit anderen Bands und anderen Künstlern, es ist nur ein Location-Gefecht.
Ja, vor allem, das sind die Gespräche, Bächte. Ihr denkt, wir reden über Sex, Drogen und Rock'n'Roll.
Yeah.
Nein, wir reden über so eine Scheiße.
Wirklich, Artists treffen sich.
Merchpreise.
Und ab einem gewissen Level geht es immer um so ein Location-Rumgewichse.
Ja.
Wo spielt die? Ach, da spielt die. Okay. Ausverkauft? Echt krass.
Wie ist der Break-Ticket? Grundpreis?
Ja, da bin ich nicht so drin, ehrlich gesagt. Okay. Aber es ist schon, genau. Es ist natürlich auch spannend, ne, weil gerade für so Live-Bands wie uns ist ja irgendwie auch das schon spannend, wo man sich entwickelt, ne, wo die Leute kommen. Manchmal steckst du auch nicht drin. So.
Ja, vor allem, es geht ja nicht nur um Angeben, es ist ja auch das Vergleichen, weil einige Bands in einigen Städten völlig explodieren, in anderen völlig verhungern.
Ja.
Und bei anderen ist es umgekehrt. Und du dich fragst, woran liegt das? Weil teilweise die Nähe des eigenen Bundeslandes, wo man herkommt, damit gar nichts zu tun haben scheint.
Ja.
So, also deshalb ist es manchmal schon echt
schräg. In Leipzig machen wir auf jeden Fall Haus Auensee, würde ich sagen, das nächste Mal.
Leipzig und Dresden ist aber auch immer, das ist auch, muss ich auch sagen, neben Köln sind die beiden Städte auch so ein totaler Feier.
Ja, ja, die sind auf jeden Fall auch gut.
Feiergarant.
Muss man sagen. Warte mal. Ich muss mal gucken. Ich habe ja auch die neuesten Zahlen hier.
Hamburg Bahnhof Pauli, 37 Tickets im Vorverkauf. Fiss,
sind die anderen, Digga. Naja, ey.
Ich kann mich noch erinnern, ich habe das erste Poster, habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt, von Swiss und die anderen an Kaiserkeller gesehen, vor 10 Jahren.
Stimmt.
Und ich habe das Logo erst nicht lesen können. Ich so, hä, was steht da? 6?
Ja, das stimmt. Dresden, ja.
Und ich habe dann tatsächlich kurz googeln müssen, ob ihr eine Nazi-Kapelle seid, weil ich die S... Dinger noch nicht als 6 interpretiert habe, sondern dachte...
Warst du enttäuscht, dass es keine Nazi-Kapelle ist?
Natürlich, ich bin nach wie vor enttäuscht.
Was ist das denn? So, ne, dachtest du. Was ist das denn jetzt?
Übrigens, ne, wo wir über Nazis reden und so, hast du mal gesehen, wie der YouTube-Kanal von Markant weiterhin explodiert, Alter? Das ist crazy, Alter. Mann. Wann hatten wir den Podcast? Vor einem Jahr.
Ist es schon ein Jahr?
Ich denke ein Jahr. Im Mai oder so hatten wir ihn.
Bist du sicher?
Ja, oder Juni. Keine Ahnung, Dreivierteljahr vielleicht. Und da hatte er irgendwie 100.000. Der hat jetzt 400.000. Und der bewegt so viele Menschen. Und ich gucke mir nach wie vor alle seine Videos an. Und wenn der jetzt über irgendwelche Nazi-Demos geht, die kennen die den alle.
Ja.
Das heißt, der kann Diskussionen schon auf einem ganz anderen Level
führen. Der ist Superstar.
Führen. Die, ey, und ich habe so Superstar. Respekt davor, wie der das macht. Wie er an die Leute rangeht. Immer respektvoll. Natürlich manchmal ein bisschen, ne, er nimmt die schon auf die Schippe, so, wo er kann. Aber mit einem, aber immer so subtil provokativ.
Ja, it. Aber es, also wie gesagt, ich hoffe, dass der noch viel größer wird. Ich hoffe, dass der größte deutsche YouTube-Star und Influencer wird von allem.
Wird er, glaube ich,
und
auf so einem Thema.
Dass der wirklich diese junge Garde an Leuten, die irgendwie für rechte Identität und so empfänglich sind, dass der die zurückholt.
Hast du mal sein erstes Video gesehen?
Nee.
Der hat ja angefangen als, das ist total süß, als 11, 12, 13-Jähriger, noch nicht im Stimmbruch, mit Minecraft-Videos.
Echt?
Und die sind auch online. Das ist total süß. Hieß damals Salami und nicht mal Kant. Das hat dann erst später gemacht und hat sich halt darauf, so konnte er darauf aufbauen, weil er hatte halt mit seinen, keine Ahnung, 20.000 Followern, die er hatte oder so, hat er sich überlegt, ey, okay, ich mache jetzt mal was Gutes für die
Salami.
Welt.
Salami?
Na jetzt, weiß nicht, ob du es noch findest, aber...
Salami TV.
Salami mit 2i, glaube ich, oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall findest du auf seinem Profil, auch auf dem Markant-Profil, wenn du ganz runter gehst irgendwo, findest du irgendwelche Minecraft-Videos von ihm.
Das war's, sagt er vor allem. Ja, krass, wie jung er noch
ist. Und das ist total niedlich.
Also... So oder so darf man immer auch nicht vergessen, wir sind jetzt hier im April.
Ja.
Der Typ hat im Januar vor einem Jahr angefangen.
Genau.
Und da ist jetzt bei YouTube
400.000.
Bei 400.000 Abonnenten, Diggi. Also, was geht? Ne? Was geht? Das ist einfach...
Aber wir müssen auch mal wieder Gäste einladen. Also Leute draußen, wenn ihr
Vorschläge habt.
Ich will ja nach wie vor unbedingt, also wenn irgendjemand von euch, wirklich ganz ernst gemeinter Aufruf, ja, wenn irgendjemand von euch da draußen einen Flat Earther kennt, mit guten Argumenten.
Finde ich gut, ja.
Ja,
aber
genau.
Ist das schon mit guten Argumenten?
Ja, oder sagen wir mal so, okay, jemand, der rhetorisch in einer Diskussion, also mit dem man reden kann.
Okay.
So. Ich möchte unbedingt mal, weil ich habe so viele Fragen, ich möchte mal mit einem Flat Earther hier reden.
Ja.
Also meldet euch sehr, sehr gerne. Ihr findet auf der Lord of Lost, bei lordoflost.de findet ihr alle möglichen Kontaktdaten, wo ihr uns auch als Band erreicht. Da könnt ihr auch mich erreichen. Also wenn ihr einen Flat Earther Kontakt habt, schreibt mir bitte. Wie gesagt, 20.12.
Und wenn ihr gesehen habt, wie das Embryo-Fleisch auf die Lays-Chips...
Markant schenkt im neuesten Video von sich, hat er Xavier Naidoo aufgelauert und versucht ihm so eine Lays-Tüte zu geben.
Ach, okay, krass.
Aber auch, falls ihr bis hier gehört habt, was glaube ich nur wir beide machen, ich glaube nur wir beide hören unseren Podcast bis zum Ende.
Ja, aber ist ja auch ein guter Podcast.
Merkt euch schon mal den 20. Dezember in Hamburg, weil am 19. Dezember spielen wir eh beide.
Mhm.
Du machst Inselpark, ich mach zweiter Tag Lordfest in der großen Freiheit. 18.12. gibt es ja auch noch. Das heißt, wir werden nicht lange auskatern können, sondern werden am 20.12. am Sonntag schon morgens irgendwo auf St. Pauli
sabbeln.
In der Konzerthalle auftauchen, aufbauen und wahrscheinlich wieder so einen Mittagspodcast um 13 Uhr oder so machen.
Geil.
Ja.
Na gut.
Ey, das war aber ganz schön harte Kost heute.
Diggi, es tut mir leid. Es war ist heute aus mir rausgebrochen und ja, ich glaube, es ist ja auch wichtig, unseren ZuhörerInnen zu zeigen, dass es wirklich, egal wo man im Leben steht, dass es diese Phasen gibt, dass sie einen selber betreffen, dass sie Menschen, die man gerne hat, betreffen und dass das total okay ist, weil das alles zum Leben gehört. Und man muss ja auch sagen, um das nochmal abzuschließen, auch Suizid ist ja ein Teil des menschlichen Daseins. Das gibt es auch, seit es Menschen gibt,
gibt
es den Suizid. Und wer wer wären wir oder was für ein Podcast wären wir, wenn wir nicht auch darüber reden.
Ja, und ich muss dazu auch nochmal sagen, dass ich grundsätzlich jemand, der den Weg der Selbsttötung wählt, gerade in einem Land, wo Sterbehilfe nicht erlaubt ist, grundsätzlich keinen Vorwurf machen kann. Ich möchte niemand dazu animieren und aufrufen, bitte versteht mich da nicht falsch. Aber dass ich wirklich sagen muss, auch nochmal abschließend, die Hinterbliebenen in Ungewissheit zu lassen.
Das ist toll.
Wenn man in der Lage ist, das zu kommunizieren, dann sollte man das irgendwie.
Ja, tun. Aber man sollte, glaube ich, auch keine Vorwürfe machen, weil ich glaube, dass du, wenn du das dann machst, in diesem Zeitfenster gerade bist und wahrscheinlich auch nicht Herr deiner Sinne bist.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, da ist man, als ob man high ist.
Oder ja, so. Du bist einfach nicht Herr deiner Sinne und ich glaube, das Einzige, was dir da durch den Kopf geht, ist, dass du anderen nicht mehr zur Last fallen möchtest, dass du dir nicht mehr zur Last fallen möchtest, dass du es nicht mehr aushältst. Ja. Und ey, zum Abschluss, wenn es euch so geht, Leute, sucht euch Hilfe. Auch in dem Fall, den ich beschrieben habe, ist, glaube ich, ein großes Fazit, dass eine Person ist, die nie geredet hat mit anderen. Und ich glaube, wenn Sachen ausgesprochen sind und wenn man über sie redet und vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, das kann einem immer nur helfen. Und
gerade mit anderen Betroffenen auch, ne?
Ja, sucht euch wirklich Hilfe, sucht euch Menschen und sucht euch professionelle Hilfe. Und es wird auf jeden Fall es nicht schlimmer machen, sondern euch helfen.
Und abschließend werden wir gleich nochmal kurz klären. Du hast gesagt, du ziehst um. Das heißt, wir werden gleich die neue Adresse und das Datum nochmal den Leuten sagen. Genau. Du hast gesagt, es gibt Chili con Carne, wenn alle beim Umzug helfen.
Ich dachte, alle helfen.
Genau.
Genau.
Bisschen Kisten schleppen, richtig Bock drauf.
Geil.
Geil, okay. Gut, dann sehen wir uns beim Umzug. Tschüss.